Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin mit meinem namensgebenden Freund und Gesprächspartner Martin Mücke. Hallo lieber Martin.
Hallo lieber Daniel.
Wir sind heute nicht allein, Martin.
Nee.
Wir sind viele.
Wir sind viele, aber wir sind immer viele.
Wir sind aber mehr als sonst viele, weil wir nämlich heute ganz bewusst über unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter sprechen werden.
Und zwar sprechen wir heute über das
Mikrobiom.
Ganz genau.
Mückes Mikrobiom. Wir haben ja schon mal auch in der Vergangenheit über das Thema gesprochen. Mhm. Immer wieder mal. Du mit Esther auch bei Unglaublich Krank. Wir hier auch bei Mückes Mikromedizin. Wir reden über das Mikrobiom und vor wenigen Jahrzehnten gab es das Wort im allgemeinen Sprachgebrauch ja noch so gar nicht. Also Medizin haben natürlich drüber gesprochen, wir haben aber vor allen Dingen über Bakterien gesprochen und das vor allem mit Schmutz und Krankheit assoziiert.
Ja.
Dieses Bild hat sich ja dank der rasanten Entwicklung in der Mikrobiomforschung glücklicherweise geändert. Das Mikrobiom hat einen wesentlich besseren Ruf als noch vor kurzem. Aber was genau ist denn dieses vermaledeite Mikrobiom, was uns ja so sehr helfen kann auch? Und wie entsteht es vor allen Dingen?
Ja, vielleicht klären wir erstmal den Begriff Mikrobiom. Darunter versteht man vor allen Dingen die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die in und natürlich auch auf unserem Körper existieren.
Ja, die Haut sollte man nicht vergessen, ne?
Ganz genau. Mhm. Und der mit Abstand größte Teil unseres Mikrobioms befindet sich in unserem Verdauungstrakt. Mhm. Also besteht aus einer Vielzahl an Bakterien, Pilzen, Viren und Archaeen. Also das sind die Urbakterien.
Mhm. Die sind im Darm, also in unserem Verdauungstrakt. Wo denn sonst noch? Über die Haut haben wir ja schon gesprochen, ne?
Genau, die Haut, die Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich, in der Nase, aber auch im Genitalbereich und sogar die Lunge ist von Mikroben besiedelt.
Mhm. Kann man eigentlich sagen, im Prinzip die Verdauung wäre ja ohne Mikroorganismen eigentlich gar nicht möglich, oder?
Ganz genau, ja. Mhm. Und auf der Haut, wenn wir nochmal zur Haut zurückkommen, bilden ja vor allen Dingen die Mikroben auch eine Schutzschicht, also die die Keime abwehrt und die Wundheilung auch unterstützt.
Okay, so ein bisschen wie so eine beschichtete Pfanne, die uns vor Kratzern schützt.
Mhm.
Sag mal, es gibt ja neue Forschungsergebnisse, ne? Bisher hat man ja immer vermutet oder behauptet, dass die Entstehung unseres individuellen Mikrobioms, weil jeder Mensch hat ja eigentlich sein eigenes Mikrobiom, dass das beginnt mit der Geburt eines Menschen.
Mhm.
Das ist nicht so, ne?
Genau, heute weiß man, dass es bereits vor der Geburt beginnt. Mhm. Und zwar schon, wenn der Fötus Kontakt zum mütterlichen Darmmikrobiom hat.
Mhm. Also im Mutterleib, okay.
Ganz genau. Und da gibt es halt ganz verschiedene Untersuchungen, insbesondere auch an Schwangeren und ihren Neugeborenen. Und die ergaben, dass vor allen Dingen der mütterliche Lebensstil und die Ernährung während der Schwangerschaft die initiale Grundausstattung der Darmflora ihrer Kinder bestimmen.
Jetzt wird mir einiges klar. Tatsächlich habe ich darüber auch gelesen, dass sogar der Geschmackssinn des Kindes beeinflusst wird. Mhm. Wir haben tatsächlich in den letzten Wochen vor der Geburt unseres Sohnes sehr, sehr häufig Pizza bestellt. Und ich weiß, Kinder mögen auch so Pizza, aber bei meinem Sohn habe ich manchmal das Gefühl, das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass er sozusagen im Mutterleib schon auf den Geschmack gekommen ist von Pizza Margherita.
Aber wichtig nochmal, gehen wir nochmal zum Thema Geburt zurück. Da macht vor allen Dingen auch einen Unterschied, ob wir per Kaiserschnitt oder aber ohne zur Welt gekommen sind.
Ne? Also auf natürliche Weise, ne?
Mhm. Ganz genau. Oder ob wir gestillt werden oder nicht.
Mhm.
Alles das kann vor allen Dingen halt auch das Mikrobiom beeinflussen.
Wobei man dazu sagen muss, man kann den Müttern, die ihre Kinder per Kaiserschnitt zur Welt bringen, das ist ja nicht immer eine bewusste Entscheidung, soll das auch nicht sein, sondern das hat ja häufig was auch wirklich mit Schwangerschaftskomplikationen zu tun. Das ist nicht per se negativ. Es gab mal eine Zeit lang auch die Aussage, dass das wirklich für die Kinder für deren Immunsystem ganz nachträglich ist. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch aus der Welt geräumt. Es ist anders, aber das Mikrobiom bildet sich natürlich auch bei diesen Kindern auf eine gesunde Art und Weise. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich bestätigen. Viel wichtiger ist auch das Thema Stillen. Mhm. Also, dass Kinder oder Neugeborene möglichst eine gewisse Zeit lang auch gestillt werden. Wichtig ist natürlich auch der abwechslungsreiche Kontakt mit naturbelassenen Nahrungsmitteln. Mhm. Also je vielseitiger, desto besser auch für das Mikrobiom. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch, dass wir natürlich auch immer Kontakt auch über die Atmung, über Hautkontakt und so weiter mit verschiedenen Organismen haben. Mhm. All das spielt, soweit man weiß, auch eine Rolle.
Da kommen wir wieder auch zu dem Thema eigentlich zurück, dass wir ja auch früher, ne, so die guten alten Zeiten, dass man ja sagt, früher haben die Kinder, waren die robuster, weil die einfach im Schlamm gespielt haben, weil die Sand gegessen haben.
Bauernhof.
Weil die mit den ganzen Dingen, die heute als Allergene gebrandmarkt sind und irgendwie schlimme Allergien auslösen sollen, sich einfach permanent dem ausgesetzt haben, ne? Gräsern, Pollen etc. Gibt es dazu Erkenntnisse? Man sollte schon Kindern auch genau das ermöglichen. Ne? Die sollen ruhig auch mal irgendwie
im Dreck spielen,
eine Schippe Sand essen oder so. Ne?
Das ist sicherlich jetzt nicht schlecht. Mhm. Also ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt, als wenn du dann so in so einem total cleanen Umfeld aufwächst. Das ist, glaube ich, dann eher nicht so förderlich für das Immunsystem, für den Organismus. Also da macht das schon Sinn und ich glaube, da gibt es auch genug Studien, die das halt auch entsprechend belegen.
Ja, wir haben es ja auch so ein bisschen in der Pandemie oder nach der Pandemie auch mitbekommen, dass natürlich diese komplette Abschottung gegen jegliche Form von äußeren Reizen auch dazu führt natürlich, dass das Immunsystem nicht trainiert ist. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, doch ich weiß es eigentlich schon. Das großflächige permanente Maskentragen zum Beispiel hat ja auch dazu geführt, dass wir nach der Pandemie sehr viel anfälliger waren, zum Beispiel für Erkältungsviren, für Atemwegsinfekte jeglicher Art.
Auf jeden Fall habe ich das Gefühl auch in der Praxis, dass das deutlich zugenommen hat. Mhm. Also nach der Corona-Pandemie, dass halt jetzt viel mehr Infekte auch auftreten. Also die Praxen sind ja voll. Mhm. Und das sind dann meistens auch so langwierige Infekte oder häufige Infekte. Also das sieht man schon.
Also das heißt, wir sollten unserem Immunsystem auch die Chance geben, zu trainieren und das Mikrobiom einfach auch anregen dazu, eigenständig seinen Job zu machen, wenn man so will. Ne?
Und das Interessante ist ja, das ist ja richtig individuell, so ein Mikrobiom, also einzigartig wie ein Fingerabdruck. Mhm. Vor allen Dingen auch die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft im Darm eines Menschen. Das ist ja vielleicht auch noch in Zukunft ganz interessant, weil man da halt dann auch eine Art zweiten Fingerabdruck hat.
Ja gut, was mir jetzt natürlich wieder irgendwelche dystopischen Gedanken in den Kopf katapultiert. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, dass ein artenreiches, also sehr diverses und in sich stimmiges Mikrobiom einfach auch gesundheitsfördernde Wirkung hat. Ne? Ich habe da eine sehr interessante Studie gelesen. Also du hast es ja schon angesprochen, eine naturnahe Lebensweise scheint optimal für das Mikrobiom zu sein. Das heißt, möglichst wenig Convenience, möglichst wenig Fast Food. Es wurde nämlich in diesen Studien herausgefunden, dass Jäger und Sammler im südamerikanischen Urwald, also im Amazonasgebiet, bis zu 60% mehr Bakterienarten in ihrem Darm beherbergen als Menschen in unseren westlichen Industrieländern. Und ja, fast jeder vierte Mensch in unserer modernen Welt hat eine mangelhafte Darmflora, was natürlich auch dazu führt, dass permanent irgendwelche komischen Nahrungsergänzungsmittel, die ja durchaus auch fragwürdig sein können, eingenommen werden. Und Forscher, die Forscher auch dieser Studie, machen unsere moderne Lebensweise für darüber hinaus auch für den drastischen Artenverlust innerhalb unseres Ökosystems verantwortlich. Das nochmal on top. Mhm. Was sind denn aus medizinischer Sicht die Auswirkungen einer gestörten Darmflora und was können wir selbst tun neben der gesunden Ernährung in Anführungsstrichen?
Also die Folgen einer aus dem Gleichgewicht geratenen Darmflora sind wirklich mannigfaltig, muss man einfach so sagen. Vor allen Dingen kann auch die Immunantwort gestört werden. Sie kann nicht mehr effizient reguliert werden. Es können vor allen Dingen auch Entzündungen im ganzen Körper entstehen. Mhm. Also du siehst, da ist viel los oder kann viel los sein, wenn das Mikrobiom gestört ist.
Also auch Themen, wenn ich ganz kurz mal reingehen darf, wie Autoimmunerkrankungen, entzündliche Erkrankungen wie Morbus Crohn zum Beispiel.
Allergien.
Da gibt es schon auch Vermutungen, dass das da auch nicht nur ausschließlich, aber auch ein Zusammenhang bestehen kann. Ne?
Ja, genau. Mhm. Also auch Thema Diabetes, neurologische Erkrankungen wie die Multiple Sklerose, allergische Erkrankungen der Haut und der Atemwege wie die Neurodermitis und Asthma, die gehören alle dazu und werden diskutiert und werden auch stark beforscht im Zusammenhang mit dem Mikrobiom.
Ich meine, das hast du sicherlich auch in der Praxis schon tausendmal erzählt. Ne? Man soll einfach frisch zubereitete, ballaststoffreiche Speisen zu sich nehmen. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte. Aber erklär doch nochmal, was genau das bewirkt, was sind die Vorteile und was kann man darüber hinaus tun, was die Ernährung angeht?
Also du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Also die ballaststoffreichen Speisen, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte sind wirklich wichtig, also auch dieses frische Kochen. Mhm. Also wir haben ja bei uns in der Praxis auch so einen Schwerpunkt auf bestimmte Allergieformen, also auch seltenere Allergien, die wir da ja auch betreuen. Und da weisen wir auch immer darauf hin, dass gerade dieses frisch zubereitete auch deutlich wieder zur Verbesserung des Mikrobioms führen kann. Und da ist halt auch ein Thema, diese unverdaulichen Nahrungsbestandteile regen die Aktivität und das Wachstum günstiger Darmbakterien an. Ne? Mhm. Und neben diesen präbiotischen Lebensmitteln sind auch die Probiotika essentiell für eine gesunde Darmflora.
Okay.
Und ja, nochmal zu diesen Mikroorganismen zurück, also wie beispielsweise die Milchsäurebakterien oder Hefepilzen, die können die Darmwand stärken und Krankheitserreger dann entsprechend auch in Schach halten.
Mhm. Ich und meine Studien, jetzt hatten wir das Amazonasgebiet und die Spanier und Australier haben jetzt allerdings auch nochmal geforscht. Und die haben darauf hingewiesen, dass die Qualität der Ernährung und damit auch die Zusammensetzung der Darmflora auch Einfluss nicht nur auf die körperliche, sondern auf die mentale Gesundheit eines Menschen haben können, was ich sehr interessant finde. Junkfood, ne? Also Junk heißt ja nicht umsonst Junk, Müll eigentlich, ne? Erhöht zum Beispiel das Risiko für Depressionen.
Das stimmt.
Ne? Da frage ich dich, ist es nicht denkbar, dass das Mikrobiom tatsächlich auch ein wichtiges Bindeglied zwischen Ernährung und psychischer Gesundheit ist? Wir kommen, glaube ich, da relativ rasch zu einer Sache, die ich mir gemerkt habe, der sogenannten Darm-Hirn-Achse. Was kannst du dazu sagen, Martin? Erzähl mal.
Also die Darmflora beeinflusst das Verhalten und die Stimmung natürlich. Und indem die Bakterien über die Blutbahn und das Nervensystem mit dem Gehirn kommunizieren. Das ist das halt, was du gerade schon als Darm-Hirn-Achse angesprochen hast. Und einige psychische Erkrankungen und Hirnfunktionsstörungen können mit einer abweichenden Zusammensetzung dieser Mikrobiota zusammenhängen.
Okay.
Und der Verdacht besteht etwa für bestimmte Formen von Autismus, Depression und Angsterkrankung, wo das auch entsprechend diskutiert wird. Man weiß zum Beispiel, dass Patienten mit Depressionen bestimmte Darmbakterien fehlen. Okay. Also da gibt es auch Studien zu. Und Darmbakterien bilden sogar Moleküle, die menschlichen Neurotransmittern gleichen und kommunizieren so über das Blut, Nerven und Immunsystem mit dem gesamten Organismus. Also nicht nur mit dem Gehirn, ne? Sondern halt mit dem gesamten Organismus.
Aber wie das genau funktioniert?
Weiß man noch nicht.
Ja gut, das bringt mich natürlich jetzt unweigerlich zu der Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass wir uns dann wirklich in den kommenden Jahren noch auf viele neue Erkenntnisse in der mikrobiellen Forschung freuen können. Und was mich natürlich dann interessieren würde, von dir zu erfahren, wie ist denn der aktuelle Forschungsstand? Können wir jetzt schon auf neue Therapieansätze bei bestimmten Erkrankungen hoffen? Ermöglicht die Mikrobiomforschung neue Therapieformen in der Zukunft?
Ja, tatsächlich hat die Mikrobiomforschung erst in den letzten Jahrzehnten eine rasante Entwicklung vollzogen, muss man sagen. Da insbesondere durch moderne molekularbiologische Methoden die Bakterien auch anhand ihres Erbguts bestimmt werden können.
Okay, cool.
Also man kann quasi sagen, dass hier gerade ein Grundstein für eine wissenschaftliche und medizinische Revolution gelegt wird. Das muss man einfach so sehen. Ich habe ja vorhin schon darauf angesprochen, dass sich da in der Forschung einfach so viel tut. Und da gibt es halt auch eine Reihe von Studien, die ja auch da darauf hindeuten, dass bestimmte Krankheiten und Defekte
auch hoffen lassen, ne?
Ja, auch hoffen lassen, dass bestimmte Krankheiten und Defekte dann gemildert werden können, wenn man das mikrobielle Gleichgewicht im Darm dann normalisiert, ne?
Da kann man ja wirklich auch nochmal sagen, wenn man da so ein bisschen rauszoomt, das greift ja alles ineinander. Ich meine, wir haben neulich über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen. Das ist ja auch das Tolle, dass wir ja hier eigentlich davon sprechen, dass wir einen wachsenden Werkzeugkasten haben, der es uns ermöglicht, also du hast das gerade angesprochen, dieser ganze Bereich der Gensequenzierung, ist das richtig, das Wort? Hm. Also, dass man halt in der Lage ist, die menschlichen Genome wirklich bis in die kleinsten Abschnitte
auszulesen.
Ja. Das hilft natürlich auch in diesem Bereich ungemein weiter, ne? Allein diese Datenmengen auch zu handeln, das ist ja, wäre ja vor 10, 15 Jahren aufgrund der nicht vorhandenen technischen Möglichkeiten wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, ne?
Ja, und das geht ja dann noch weiter, ne? Also man versucht ja dann auch immer weiter die Bakterienstämme zu identifizieren, Muster in der Zusammensetzung der Darmflora dann zu finden. Mhm. Und auch die Korrelation zu bestimmten Krankheiten dann herzustellen und dann eine Therapie durch gezielte Bakterienanreicherungen dann zu entwickeln.
Dein Steckenpferd, ne? Das ist ja dann auch wieder ein Aspekt der personalisierten Medizin eigentlich, dass man auch guckt, okay, jeder hat ein individuelles Mikrobiom, mhm, deswegen müssen wir auch einfach individuell behandeln.
Wenn man sich das anguckt, ist es halt so, dass insbesondere bei jüngeren Patienten eine deutlich breitere Masse an Bakterien vorhanden sind und im Alter das so nach und nach auch abnehmen kann. Ne? Mhm. Und deswegen, das gibt da eine ganze Reihe an interessanten Aspekten, die ja in der Forschung jetzt aktuell noch angeguckt werden.
Die Psychobiotika, das fand ich auch noch wirklich spektakulär. Kannst du ganz kurz erklären, was damit gemeint, mhm, ist?
Also das wären ja lebende Mikroorganismen für den Darm, mhm, die aber die psychiatrischen oder psychischen Symptome abschwächen. Mhm. Indem sie dann Moleküle bilden, die dann direkt oder indirekt über Zwischenschritte auf das Gehirn wirken. Also das versteht man unter diesem Psychobiotikum.
Die dann diese Darm-Hirn-Schranke praktisch überwinden und direkten Einfluss haben auf die psychische Gesundheit. Spannend.
Wissenschaftler befürworten halt eine mikrobiotische Ernährung. Mhm. Aber es gibt ja auch dieses Thema der Fäkaltransplantation. Hört sich ja ganz schön eklig an. Ne? Mhm. Es gibt halt da auch große Studien, die sagen, durch eine Fäkaltransplantation kann man von Menschen, die halt ein geschwächtes Mikrobiom haben, wieder ein gestärktes Mikrobiom aufbauen. Ne? Und das ist halt schon ganz interessant, was da passiert.
Das sind ja einfach alles Dinge, die in unserem Körper passieren und die deswegen uns eigentlich nicht fremd sein sollten und uns auch nicht abstoßen sollten. Ne? Hm. Am Ende geht es ja darum, gesund zu bleiben oder gesund zu werden, wenn man krank ist. Mhm. Und alles, was dabei hilft, kann ja nur gut sein, auch wenn es vielleicht im ersten Moment ein bisschen awkward und eklig klingt.
Aber das, vielleicht kann man das auch nochmal erklären, wie funktioniert so eine Fäkaltransplantation?
Genau, das wollte ich dich sogar fragen gerade. Mhm.
Man hat sozusagen Spenderstuhl, mhm, ja, und der kann dann zum Beispiel im Rahmen einer Koloskopie, also einer Darmspiegelung, durch ein sogenanntes Koloskop in das Kolon, also in den Darmabschnitt des Empfängers eingeführt werden. Mhm. Die Auswahl eines Spenders ist halt wirklich ein kritischer Schritt. Mhm. Also ich weiß, dass Spender sorgfältig auch auf eine Vielzahl von infektiösen Krankheiten auf medizinische Bedingungen getestet werden, um dann halt auch sicherzustellen, dass der Stuhl auch sicher für die Transplantation ist. Ne? Mhm. Und da gibt es halt auch entsprechende Risiken, das muss man schon sagen. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel die Übertragung von Infektionskrankheiten, wenn der Spender nicht richtig gescreent wurde.
Ja.
Sowie auch potenziell langfristige Auswirkungen auf die Darmflora, die bisher einfach noch gar nicht vollständig erkannt sind. Ja, also wir haben ja noch zwei weitere Verfahren. Also zum Beispiel kann man über eine sogenannte nasoduodenale Sonde, also eine Sonde, die quasi über die Nase eingeführt wird und dann in den Dünndarm eingelegt wird, einen Stuhl transplantieren. Oder aber als dritte Version Kapsel, also die bestehen dann so aus gefrorenen Spenderstuhl. Mhm. Und der kann dann in Kapseln verpackt werden und dann oral eingenommen werden. Ne? Also wie Eis, ne?
Ja gut, muss man mögen. Das ist ein wirklich sehr spannendes und auch sehr großes Thema. Was mich natürlich nochmal interessiert, einer der größten Ja, man muss es ja sagen, Killer ist ja immer noch der Krebs. Mhm. Ich habe gelesen, und das interessiert mich tatsächlich auch nochmal, zwei Aspekte, dass auf dem Gebiet der Onkologie die Mikrobiomforschung auch absolut boomt. Also, weil nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Bakterienstämme und die Zusammensetzung der Bakterienstämme in Zukunft auch dabei helfen sollen, da sind wir bei der personalisierten Medizin im Bereich der Onkologie, dass eine individuelle Mikrobenzusammensetzung mit einbezogen werden soll in die Therapie. Warum? Was verspricht man sich davon?
Also man geht davon aus, dass halt das Mikrobiom halt auch ja Krebstherapien sozusagen steuert, ne? Oder steuerbar macht. Also dass die entsprechende bakterielle Zusammensetzung oder Mikrobenzusammensetzung da eine große Rolle spielt. Also das, da geht auch die personalisierte Medizin, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, auch in der Onkologie hin. Und da gibt es halt auch verschiedene Studien, wo zum Beispiel das Darmmikrobiom von Krebserkrankten mit guten und schlechten Ansprechen auf Immuntherapien verglichen wurden. Und dort zeigten sich häufig Unterschiede in der Verteilung bestimmter Bakterienstämme. Und deswegen geht man davon aus, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Okay.
Um dann vielleicht auch bestimmte Immuntherapien oder Krebstherapien
zu boostern auch, wenn man so will.
Ja, genau.
Also, dass die Wirksamkeit der Krebstherapie tatsächlich dann steuerbar sein kann über das Mikrobiom.
Ganz genau.
Hoch, hoch spannend. Aber auch diagnostisch, wenn ich das richtig verstehe, kann das Darmmikrobiom im Bereich Krebsdiagnose in Zukunft interessant werden, richtig?
Genau, so als sogenannte Mikrobiomsignaturen, ne? Also,
was ist das?
Ja, mit denen lassen sich dann sogenannte Screening-Algorithmen darauf trainieren, anhand des Stuhls, also Krebspatienten von Menschen ohne Tumorerkrankung dann zu unterscheiden. Also da versucht man dann herauszufinden, ob bestimmte Zusammensetzungen des Mikrobioms dann hinweisend auf eine Krebserkrankung sein können oder nicht.
Okay, das heißt, diese Mikrobiomsignaturen würden dann einen Krebsverdacht bestätigen können im Zweifelsfall.
Genau, aber da muss man sagen, diese Verfahren sind wirklich noch in den Kinderschuhen, aber interessant. Und ich bin gespannt, was da in der Zukunft noch auf uns zukommt.
Und toll, dass dran geforscht wird. Ich bin immer wieder fasziniert, weil wenn man sich als Laie damit beschäftigt, dann hat man ja immer so das Gefühl, die ganzen großen Errungenschaften der Medizin liegen schon so lange zurück. Penicillin, Röntgen und dann irgendwann kommt dann mal mRNA. Aber man hat das Gefühl, da passiert ja dann doch nicht so viel im Bereich Game-Changing. Wenn ich das jetzt höre, denke ich, ja, das muss man sich auch immer wieder mal bewusst machen. Es wird rund um die Uhr daran geforscht.
Spannendes Thema, ja. Wir bleiben dran. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie ein Update zum Thema. Da tut sich ja einfach total viel. Und dann sprechen wir wieder darüber.
Wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dem Mikrobiom über den Weg laufen.
Das glaube ich auch.
Mardi, geh mal in den Garten, genehmige dir einen Regenwurm und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
Danke.
Tschüss, mein Lieber.
Ciao, ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.